Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Guten Tag, ich bin Isabella Kohler. Schön, dass Sie dabei sind.
Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt. Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.
Sie hören hier Freiheitsschwur und Freiheitsglocke vom Schöneberger Rathaus in Berlin. Und das ist Rundfunkhistorie. Von 1946 bis 1990 ist Friedrich Luft im RIAS die Stimme der Kritik. Jeden Sonntag nach dem Geläut der Freiheitsglocke folgt der einleitende Satz des Programmsprechers: Bitte, Herr Luft. Und der wiederum klingt so.
Guten Abend, liebe Hörer. Wir werden öfters miteinander reden, wir werden uns aneinander gewöhnen müssen. Vielleicht ist es gut, dass ich mich Ihnen da vorstelle. Luft ist mein Name, Friedrich Luft. Ich bin jetzt 1,86 groß, dunkelblond, wiege 122 Pfund, habe Deutsch, Englisch, Geschichte und Kunst studiert, bin geboren im Jahre 1911, bin theaterbesessen und kinofreudig und beziehe die Lebensmittel der Stufe 2. Dies Gedicht lobt und preist die Bewahrung, den Frieden, die Stille. Und wenn Hermann, der Sohn, gegen den betulichen und beharrenden Vater aufbegehrt, ach, so tut er's wieder nicht in Tönen des Vaterhasses oder der zornigen jungen Männer von einst. Er stellt sich unter das Gesetz. Er überredet den Alten langsam. Er führt ihn peu à peu an die Veränderung, ohne eigentlich selbst etwas Grundsätzliches verändern zu wollen. Ein hochkonservatives Gedicht ist dies. Vom Goethe des Sturm und Drang ist da nichts mehr zu spüren. Dies liebt und preist das Stille, das Fortschreitende, aber den Fortschritt keineswegs überhastende kleine Leben. Es holt die Helle des Schicksals in eine Welt herein, die fast kleinlich, die fast biedermeierlich, spießbürgerlich wirken könnte. Und damit auf Wiederhören, noch gute Ostern und auf Wiederhören, wie immer dann in einer Woche, gleiche Zeit, gleiche Welle, gleiche Stelle.
Sie hörten die Stimme der Kritik. Es sprach Friedrich Luft.
Der Spruch ist Kult bis heute. Gleiche Zeit, gleiche Welle, gleiche Stelle. Die nun folgende Sendung wurde am 24. August 1961 im RIAS Berlin gesendet, zur Feier des 50. Geburtstags des damals noch quietschlebendigen Friedrich Luft. Ungewöhnlich, aber möglich und eine besondere Wertschätzung eines Senders für seinen Kritiker. Doch hören Sie selbst. Die Sondersendung zu Ehren von Friedrich Luft mit Feuilletons des Jubilars und mit Beiträgen von Freunden und Opfern des Rezensenten.
Dass ein Rundfunksender einem seiner eigenen Mitarbeiter öffentlich im Programm zum 50. Geburtstag gratuliert, ist ungewöhnlich. Aber Friedrich Luft, der keineswegs nur Mitarbeiter unseres Hauses ist und seine Feuilletonfeder der Zeitung, seinen produktiven Respekt vor geistigen Sternstunden der Akademie der Künste und seine Freude an der optischen Aktualität dem Fernsehen leiht. Friedrich Luft ist ein Stück Nachkriegs-Berlin geworden, eine Stimme, die aus den bitteren, aufregenden, schönen und schweren Jahren seit 1945 nicht wegzudenken ist. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, dass wir Ihnen, lieber Friedrich Luft, hier in dieser halb ernsten, halb freundlich heiteren Sendung vor all unseren Hörern Glück wünschen, Gesundheit, weiterhin ungebrochenes Temperament, selbstverständlichen Nonkonformismus, Begeisterungsfähigkeit und intelligente Leidenschaft. All das, was es schier unglaublich macht, dass Sie heute Ihren 50. Geburtstag begehen. In diesen Tagen ist, wie so oft im Leben Ihrer Generation, für unbeschwerte Fröhlichkeit kein Platz. Sie haben in der Stimme der Kritik am 13. August und am vergangenen Sonntag dem politischen Ernst und der menschlichen Tragik unserer deutschen Situation, wie sie sich in Berlin und der Zone spiegeln, spontanen und zu Herzen gehenden Ausdruck gegeben. Nicht als Ästhet, der über den Wolken der Wirklichkeit schwebt, sondern als Bürger dieser Stadt, als Stimme der Kritik nicht nur, sondern als einer, dem seit 15 Jahren Sonntag für Sonntag Zehntausende, über die Jahre Millionen zugehört haben, in Berlin, Wien, Magdeburg, Dresden, Jüterbock und Frankfurt an der Oder und über das RIAS-Langwellenprogramm auch im Westen Deutschlands. Wir haben Ihnen heute nicht nur Glückwünsche zu sagen, wir wollen Ihnen auch danken.
Nach Herbert Kundler spricht nun Hans Schwab-Felisch, der Leiter des Studios Düsseldorf des Westdeutschen Rundfunks, ehemals zusammen mit Friedrich Luft Mitarbeiter an der Neuen Zeitung.
Lieber Friedrich Luft, ja, da sitzen Sie nun auf Ihrer Ottomane, nehme ich an. Zu Hause in der Mainstraße zwischen Nolle und Lützowplatz. Ein paar tausend Meter nur trennen Sie jetzt vom Stacheldraht, den Sie an jedem Sonntag um 11.45 Uhr auch in Zukunft ebenso überwinden werden, wie alle Trennwände, die bisher in dieser armen Stadt errichtet worden sind. Da sitzen Sie nun und werden gefeiert. Sie haben das Radio eingeschaltet, ein Glas Rotwein vor sich, vom Billigen versteht sich, und sind vermutlich etwas irritiert und geniert. Aber schließlich wird man nicht jeden Tag 50 wie Sie heute. Lassen Sie also das Radio eingeschaltet und hören Sie ein wenig zu. An einem Tag wie diesem denkt man natürlich zurück. Das werden Sie auch tun. Aber ich weiß nicht, was Sie denken. Ich weiß nur, woran ich denke und was mir die Erinnerung heraufträgt, wenn ich Ihnen nun diesen Gruß hinüberschicke. Es ist ein wenig kraus und ungeordnet, was mir da in den Sinn kommt. Der Anfang unserer Begegnung aber drängt sich ganz natürlich auf. Vermutlich auch deswegen, weil in diesen Wochen jeder leicht in Versuchung gerät, an die ersten frohen, hungrigen und herrlichen Tage nach Kriegsende zurückzudenken. Mein Gott, was waren wir alle revolutionär. Wir saßen in der Schlüterstraße, in der Kammer der Kunstschaffenden, sowas gab es, lasen Manuskripte, dachten in Verlagsgründungen, konzipierten Zeitschriften die Menge und trachteten vor allem danach, dass alle anständigen Leute, jedenfalls die wir dafür hielten, die Lebensmittelkarte 1 bekamen. Damals hatten wir in der Tat Schlüsselstellungen inne. Sie saßen in X-Kommissionen, hatten schon einen Namen als Feuilletonist, waren mager wie ein Strich, teilten mit jedem die Zigarette, die sie gerade für 12 Mark beim Pförtner erschlichen hatten, und waren ungeheuer emsig. Aber eben nicht nur dies. Das waren schließlich wir alle. Sie aber verbreiteten in dieser wunderbaren Misere gleich eine Helligkeit, eine Frische und Furchtlosigkeit, die abstach von allen anderen, die sich damals in der Schlüterstraße umtaten, und das waren nicht wenige. Ach, all diese grimmigen, entschlossenen Gesichter. Sie hatten einen klaren Kopf. Damals hätten Sie eine Lizenz von einer Tageszeitung bekommen können. Sie haben sie nicht angenommen. Vielleicht, weil Sie frei bleiben wollten, vielleicht, weil Sie meinten, Sie seien dem nicht gewachsen. Hat man denn da noch Töne? Dabei waren Sie und sind Sie ja nicht nur ein feuilletonistisches Temperament, sondern eben ein kritisches, will sagen eines, das seinen kritischen Geist ebenso auf die Politik anwendet. Nicht etwa nur im feuilletonistischen Garten Blümchen pflückt. Leitartikel haben Sie damals geschrieben, richtige Leitartikel, mutige und kräftige Auslassungen. Und wenn ich an die Wahltotos denke, die wir später in der Neuen Zeitung, in der Buggelstraße und in der Lenzallee zu veranstalten pflegten, dann fällt mir ein, dass Sie es eigentlich jedes Mal waren, der den Nagel am ehesten auf den Kopf traf, mit großem Punktvorsprung vor den berufsmäßigen Politikern. Doch lassen wir das. Sie also nahmen keine Lizenz. Sie gingen spazieren in Berlin und schrieben die Urbanusblätter für den Tagesspiegel, die später Surkamp herausgab und die sich heute noch alle frische erhalten haben. Urbanus und Ella waren feststehende Begriffe. Und dann die Neue Zeitung. Die Reise nach Amerika, die Reisen nach Schottland, nach Edinburgh, nach Cannes. und die vielen ungezählten, zauberhaften und anschaulichen Feuilletons, die sie da an die Maschine klapperten, mit einer bewundernswerten Schnelligkeit und Konzentration. Ja, wir haben diese Jahre bei der Neuen Zeitung genossen, alle, die wir mit ihnen arbeiteten und an einem Feuilleton bosselten, das vor allem Aktivität und Initiative zeigen sollte. Jetzt also werden sie 50. Das ist kein Alter, aber es ist ein Einschnitt. Sie sind eine Institution Berlins, einer, der den Geist dieser Stadt nach dem Kriege mitgeprägt hat. Ihre Leistung liegt nicht zuletzt in der Dauerhaftigkeit, mit der sie ihrer wichtigen Arbeit nachgehen. Das ist nicht nur eine äußere Angelegenheit. Das ist nicht minder Sache des Charakters, die Manifestation einer inneren Qualität, die nur mit dem altmodischen Wort Treue bezeichnet werden kann. Und ich meine, dass eine geistige und kritische Existenz wie die ihre nicht zuletzt auch daran gemessen werden kann und sollte. Sie selbst nennen sich einen Kurzstreckenschreiber und haben eine innere Scheu davor, in einem Buche gesammelt und geordnet, schwarz auf weiß wiederzufinden, was sie für den Tag im Radio oder in der Zeitung von sich gegeben haben, in der Neuen Zeitung, in der Süddeutschen oder nun schon seit Jahren in der Welt. Ich kann diesen Widerstand gut verstehen, etwas mit dem Anspruch auf Dauer zu versehen, was eben nur für den Tag gedacht war. Aber unser Leben setzt sich nun einmal aus Tagen zusammen und am Ende, dessen bin ich sicher, wird man aus Ihren Kommentaren zum Tage den Geist einer Epoche herauslesen können. Und das ist für wahr das Beste, was ein Journalist erreichen kann. Lieber Luft, lassen Sie sich grüßen und Ihnen danken.
Soweit Hans Schwab-Felisch. Der Kritiker Friedrich Luft hat sich selbst schon früh an Drehbüchern und an einem Hörspiel versucht. Es gibt leider vergriffene Essays von ihm, Biografien von Gustav Gründgens und Charles Chaplin und mannigfache andere Arbeiten. Kern seiner schriftstellerischen Tätigkeit ist aber eben nun seit so langer Zeit die liebevolle und präzise Überwachung der Produktionen des Theaters und des Films, der Regisseure und der Schauspieler, die sich seines Lobes freuen oder, wie Werner Finkes ausdrückte, die Wohltat genießen dürfen, von diesem Meister des Ausdrucks verrissen zu werden.
Ja, Schauspieler und Kritiker, das ist ja an sich ein bisschen heikle Sache, nicht, Herr Schröder?
Ja, nun, lieber Herr Kurzrock, ein Schauspieler muss notwendigerweise ein bisschen ein gespanntes Gefühl zum Kritiker haben, denn das Ganze ist eine Angelegenheit des Wundfiebers, wie ich immer sage. Ja. Der Schauspieler hat 6 Wochen lang einen Stein im Magen oder auf der Seele und nach der Premiere ist er glücklich, diesen Stein von der Seele oder aus dem Magen zu haben. Und da stellt sich natürlich sowas wie Wundfieber ein. Und dann kommt das heiße Eisen des Kritikers und bügelt nun auf die schlimme Stelle. Das ist begreiflich. Es gibt ja auch Masochisten in unserem Beruf. Hier ist es ja so, dass tatsächlich doch manchmal einige masochistisch veranlagte, ich kann es nicht anders sagen, Kollegen in Tempelhof anrufen und den Drucker bitten, das durchzugeben. Was Friedrich Luft gerade war, Sie haben doch nicht eingestellt.
Doch,
gerade.
Doch, ich hatte schon angedeutet,
hier ein bisschen. Sich das durchgeben lassen, also nein.
Das geht ja nicht. Ja, Herr Schröder, ich möchte Sie zunächst einmal fragen, ob Sie sich mehr als Freund oder als Opfer des Rezensenten betrachten.
Ja, also wenn Freundschaft darin besteht, sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen, dann viel mehr als Freund. Aber auch auf die Frage direkt geantwortet, ich fühle mich absolut als Freund von Friedrich Luft. Ich habe das Glück gehabt, ja auch nie zwischen Baum und Borke in der Kritik zu stehen. Ja, ich bin vom ganzen Chor eigentlich sehr gut behandelt worden, nicht nur von dem Starfighter persönlich.
Das ist sich ein zwar etwas militärischer, aber trotzdem, glaube ich, sehr treffender Ausdruck. Und das ist ja Luft schon seit einer ganzen Weile, ne?
Ja, es ist sehr früh gewesen. Ich erinnere mich gerade 50 Jahre. Mein Gott, ja, das ist ja ein richtiges Erwachsenesalter. Da kann man ja schon sagen, weißt du noch. Und so entschuldigen Sie, dass ich mich einfach und direkt an den Jubilar jetzt wende. Ich glaube, es fällt mir dann leichter und der hohe Atem wird etwas flacher werden.
Friedrich, lieber Friedrich, weißt du noch, als wir zusammen 1949 nach Amerika fuhren mit einem Army-Boot? Dann standen wir in New York im Haus der Stimme Amerikas und ich, ausgerechnet ich, sah auf deinen kleinen, viel zu kurzen Bleistift, den du damals in den Händen hattest, und der Reporter forderte mich auf, doch etwas dagegen zu sagen, damit die Stimmung etwas dramatischer würde in unserem Gespräch. Na, das habe ich natürlich gern getan. Heute, an deinem 50. will man davon keinen Gebrauch machen, sollte ich davon keinen Gebrauch machen, obwohl ich natürlich der Meinung bin, dass Barlach kein Jugendstil ist. Im Übrigen muss ich dir sagen, ich danke dir. Ich danke dir, Friedrich, für diese große Förderung, die du mir nicht nur in der Publizität, sondern innerlich gegeben hast. Du hast mir Halt gegeben, sehr oft versteckt, sehr oft offene Fingerzeige, wohin der Weg geht, wohin das Boot zu steuern ist. Und weißt du noch, Friedrich, ich muss wieder anknüpfen, weißt du noch und denkst du noch an die Premiere von Salto Mortale, ein Problemstück mit Musik und Tanz in den Festwochen, uraufgeführt, das war keine große Sache geworden. Ich, das muss ich dazu sagen, hatte das Stück inszeniert mit einer großen Freude und viel Arbeit. Dann, zwei Tage später, saßen wir mit unserem gemeinsamen Freund Kortner in Bristol und hereingetragen wurde deine Zeitung, die neue Zeitung, die wirklich eine neue Zeitung war. Und du machtest das beste Feuilleton damals. Ich grapschte sie und das Senkblei des Interesses schoss auf die schlimme Stelle und richtig, da stand es. Inszeniert war die Sache leider sehr unordentlich von Ernst Schröder. Du, das tat weh, das war ein Schlag ins Kontor. Hilfe und Trost suchend hing ich an den Lippen meines alten Freundes. Der nahm auch die Zeitung, las sie durch und nachdem er das getan hatte, kein Wort des Trostes, aber schreiben kann er. Schreiben, Friedrich, schreiben kannst du und schlimmer noch, sprechen. Kannst du. Denn jetzt ist das Zweite, was ich dir sagen muss. Das Einzige, was ich an deinen brillanten Theaterberichten auszusetzen habe oder hätte, ich will mich vorsichtig ausdrücken, ist ihre ungeheure Wirkung, ihre ungeheure Breitenwirkung. Sie sind so brillant, sie sind so fabelhaft argumentiert, dass jeder sie sich ganz leicht geneigt ist, zu eigen zu machen. Deine herrliche Sprache, die ist reich. Du, die ist voller Kraft, voller, schau dem Volk aufs Maul, voller Synkopen. Da rattert es wie ein alter S-Bahn-Zug. Das ist berlinisch mit angelsächsischem Humor. Das hat plötzlich ganz echte barocke Schlenker und manchmal fast abstrakte Verrenkungen, wortschöpferische Verrenkungen und ist immer von einer herrlichen, sportiven Ungewaschenheit, die dieser Sprache ansteht, weil man ihr einen langen, fast atemlosen Hürdenlauf nach wirklicher Erkenntnis anmerkt. Und jetzt, lieber Friedrich, erlaube, dass ich mir ganz schnell den Frack herunterhole, um dir offiziell als stellvertretender Leiter der Abteilung Darstellende Kunst innerhalb der Akademie der Künste unsere aller respektvolle Grüße zu entbieten. Ich hatte vor, das gemeinsam mit unserem Freunde Walter Frank zu tun. Wir wollten beide morgens zu dir kommen, um dir im Namen der Akademie zu deinem 50. Geburtstag zu gratulieren. Friedrich, auf dass deine Sprache noch mindestens 50 Jahre so liquide bleibe, wie sie ist. Prosit.
Der Glückwunsch Ernst Schröders. Und hier Professor Kurt Reck, der Direktor des Berliner Renaissance-Theaters.
Darf ich fragen, wie ist Ihr besonderes Verhältnis zu Friedrich Luft?
Ich schätze ihn als Kritiker außerordentlich hoch. Sicherlich hat er in seinen Besprechungen Dinge geäußert, die mit meiner eigenen Überzeugung nicht übereinstimmen. Aber er hat eine großartige Art gehabt, das Interesse für das Theater zu wecken. Seine Kritiken, die er spricht, sind so lebendig, dass er ein Publikum gehabt hat, das weit über den Rahmen des Theaterpublikums hinausgeht.
Ja.
Er war ein Werbender für das Theater. Ja. Wir haben uns natürlich in den 15 Jahren nach dem Krieg kennengelernt und jeder auf seine Weise den anderen schätzen. Wir haben debattiert, wir haben auch mal zum Andenken an einen Schauspieler gemeinsam gesprochen. Immer habe ich sofort einen guten Kontakt gehabt. Etwas erschrocken bin ich, dass er 50 Jahre wird. Ich habe ihn für jünger gehalten.
Ja. Und das tun, glaube ich, die allermeisten, die ihn kennen, sei es vom Fernsehen, sei es vor allen Dingen vom Rundfunk her. Herr Professor Reck, Sie sind in Berlin wohl der erfolgreichste Privattheaterbesitzer. Haben Sie in dieser Hinsicht, im Zusammenhang mit Friedrich Luft, irgendwelche besonderen Erfahrungen gemacht?
Ich habe festgestellt, oder ich stelle es immer wieder fest, dass ich nicht zu den bevorzugten Theaterleitern von ihm gehöre. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt jemand bevorzugt. Ja. Verwöhnt hat er mich nicht, ich habe es aber auch nicht vermisst, sondern ich finde, dass er ja seine Meinung unverfälscht sagen soll und freue mich seiner Sorge um eine Distanz zu den Theatern unmittelbar. Mhm. Es hat keinen Sinn, ständig mit einem Kritiker zusammenzusitzen. Es trifft auf alle zu, sondern dann, es kommt darauf an, dem Kritiker auch die Unbefangenheit unter allen Umständen zu halten. Ich würde ihn genauso wenig wie irgendeinen anderen Kritiker um irgendetwas bitten. Er muss es erkennen. Und wenn er es schlecht findet, muss ich mir überlegen, ob ich nicht schlecht war. Ich freue mich jedenfalls, dass er da ist und nicht nur da ist, sondern einen so lebendigen Beitrag zum Theater leistet. Und ich hoffe, dass er es noch recht lange tun kann.
Soweit Professor Kurt Reck. Die barocken Wortschöpfungen Friedrich Lufts, die saloppe Treffsicherheit seiner Formulierungen haben ihm in ganz besonderem Maße das starke Echo eingebracht, das er von seinen vielen Lesern und vor allem von seinen zahllosen Hörern überall aus Deutschland und sogar von weit jenseits des Eisernen Vorhangs aus Polen empfängt. Da spricht er angesichts eines Films von Farben, dass einem die Ästhetik wehtat, da stellt er fest, der verfluchte gute Wille blickt der Kamera dauernd über die Schulter, nennt ein Kinostück einen minderen Vergnügenbereiter. Also kein Knalltütenfilm, sondern ein Leichtgewichtsstück. Da heißt es, auf diesen schauspielerischen Wupp-Dich ist noch keiner gekommen. Andererseits sagt er von einer Produktion, sie stinkt wie die Echtheit selber, die Schlimme. Eine Darstellerin wird als Stelzenläuferin ihrer Körperlichkeit apostrophiert. Der Rezensent genießt den Spaß mit der geräufelten Gänsehaut. Dann wieder knirscht Leerlauf. Eine Schauspielerin strampelt an einer Rolle, speit Sex. Doch nun geht es darum, dem schwankenden Zeitgefühl einen begabten Tritt zu geben, das Gekribbel an Miesigkeit zu überwinden. Da steht eine Figur wie in Watte gehauen. Und der Rezensent ist nicht ohne Grund verpotzt oder freut sich über die Leute, die das Vergnügen ins Parkett kippen. Und jeden Sonntag sitzt der Rezensent vor dem Mikrofon, holt Luft und hört sich folgendermaßen an, oder?
Guten Tag, liebe Hörer. Was wir uns da in der vergangenen Woche um die kritischen Ohren schlagen mussten, war bis auf wenige Augenblicke so bis an die Grenze des Erträglichen langweilig hingeludert, dass wir es mit einem erhobenen Igitte-Git-Pfui-Spinne abtun können. Ganz anders dagegen jener amerikanische Krawallstreifen, dem so exaltiert komisch geboxt und so böse geschossen wurde, dass einem im Parkett die Schnürsenkel platzten. Und wenn dann ganz kurz vor Schluss ein Mann in Unterhosen säbelfechtender Weise durchs Warenhaus rast, dann ist das Maximum der Heiterkeit erreicht, dann kommt nichts mehr. Das war bereits die Patentlösung, dem Regisseur Gott schütze den Mann. Es sei ihm hier gesagt, der Film ging in den Eimer, das Kind fiel in die theatralische Tonne, bevor wir den kritischen Deckel darüber decken konnten. Doch bald haben wir uns im Grundsätzlichen verplaudert, darum Blende zu. Wir melden uns wieder nächsten Sonntag, gleiche Zeit, gleiche Stelle, gleiche Welle. Auf Wiederhören.
Das war Kurt Heimann mit einer Parodie auf Tonfall und Stil des Geburtstagskindes. Es ist in der Tat die zupackende, griffsichere Anteilnahme am öffentlichen und kulturellen Leben Berlins, das Bohren nicht nur nach Einsichten, sondern nach Ergebnissen. Es ist seine sympathische, vitale und so einfallsreiche Art, in der er, um auch hier Goethe nicht auszulassen, seine Tonne wälzt. Es ist dies alles verkörpert in seinem unverwechselbaren Stil, Ausdruck seines Wirkens in Berlin und für Berlin. Hier der Gruß der Westberliner Akademie der Künste und ihres Generalsekretärs Dr. Herbert von Butler.
Erstaunlich, dass er schon 50 wird. Die Akademie freut sich, an diesem Fest teilnehmen zu können. Als sie 1956 zu arbeiten begann, hatte sie das kritische und aufmerksame Vermögen dieses Mannes zu spüren. Mit der im eigenen Werve und in der Besorgnis um das Niveau aller kulturellen Dinge in Berlin ist er mit den anfänglichen Arbeiten und Verlautbarungen der Akademie oft scharf ins Gericht gegangen. Wir sind ihm dafür immer dankbar gewesen, zumal sich seine Beobachtung ja auf alle künstlerischen Gebiete, nicht etwa nur auf das Theater oder den Film, erstreckte. Insofern kam seine Vielseitigkeit den vielseitigen künstlerischen Bemühungen der Akademie entgegen. In zunehmendem Maße, ich glaube, dass ich nicht schön färbe, haben wir diesen kritischen Geist für unsere Arbeit gewonnen. Wir haben verspürt, wie ungewöhnlich seine Resonanz ist, wenn er in seinen Funksendungen die kulturellen Ereignisse Berlins kommentierte. Das ist an der Reaktion des Publikums, am Besuch der Ausstellung, der Veranstaltung immer spürbar gewesen. Schließlich haben wir ihn geradezu an unser Haus gebunden. Wir haben das Glück, durch die Großzügigkeit von Frau Kerr den Nachlass dieses großen Kritikers in unserem Archiv zu haben. Und Friedrich Luft wird zusammen mit Frau Kerr einen Auswahlband aus den Werken Kerrs erarbeiten, der bei Kiepenheuer und Witsch erscheinen soll. An dieser Arbeit sitzt er und es ist für uns eine Freude, ihn immer spöttisch, heiter, ernst, verärgert oder in welchen Stimmungen auch immer hier in unserem Hause jede Woche zwei- oder dreimal zu sehen. Es ist ja kein Zufall, dass er sich dieser Aufgabe Kerr unterzogen hat, denn Jering, Kerr und er bilden ja eine Tradition bester Berliner kritischer Möglichkeiten. Ich möchte den Glückwunsch der Akademie in einen kurzen Vers zusammenfassen. Der heißt Luftige, duftige Wandlung. Erst strich er scharf ums Haus. Jetzt füllt er es mit aus. Teils kritisch, teils mit Güte. Apoll der Lorbeertüte. Dank der und dem Berliner Luft.
Es scheint uns nun an der Zeit, nach diesem Glückwunsch Dr. von Butlers den Jubilar selbst zu Worte kommen zu lassen. Und auch der Gratulant, der jetzt eben hereingekommen ist, muss einen Augenblick warten, muss sich hinsetzen und zuhören. Denn der Feuilletonist von 1946 beschrieb nicht nur die Improvisationen des Tages, sondern sah auch in eine perfektere Zukunft. Päckchen zum Mond ist eines seiner Feuilletons betitelt.
Ein hochkritischer Punkt in der Entwicklung der Erdenbewohner wurde erreicht. Es traf uns die Nachricht, die Wissenschaft sei nunmehr in der Lage, Gegenstände kleineren Volumens dem Mond in das runde Gesicht zu schießen. Wir können also jetzt den Bewohnern des traulichen Trabanten Nachricht und Aufklärung über unsere Erdenverhältnisse geben. Unser Planet tritt aus seiner Isolierung heraus. Es gilt den Mondbewohnern, gesetzt immer es gibt sie, zuerst von unserer Existenz und dann von der Beschaffenheit unserer Erde Nachricht zu geben. An diesem Punkte macht die Menschheit Inventur. Jetzt tritt sie aus den globalen Schranken, die ihr Jahrtausende gesetzt waren. Unser Umgang wird kosmisch. Wir müssen uns zeigen und Farbe bekennen vor dem Nachbarn vom Mond. Eine missliche Sache. Denn die postalischen Möglichkeiten sind bisher noch beschränkt. Nur Päckchen kann die Wissenschaft auf den Mond expedieren und den 400 Gramm dem ahnungslosen Bewohnern eines fremden Sterns eine möglichst vorteilhafte Vorstellung von uns selber zu geben, das für wahr ist eine Aufgabe wert des edelsten Schweißes. Denn was kann man schon zeigen? Ein Foto des Menschen ist unbedingt beizulegen, das steht außer Frage. Aber wer kann sich sehen lassen? Soll es die schöne Miss California 46 sein, gekleidet von den Meistern der Haute Couture zu Paris? Es kann sein, immerhin auf dem Mond ist kein Verständnis für solche Hochblüte erdiger Schönheit zu finden. Hat es Zweck beispielsweise, das Antlitz des Professors Einstein auf Glanzpapier zu offerieren? Möglich, dass ein weißer Haarschopf die Mondmänner schreckt? Und ob sie in der weißen Landschaft seines guten Angesichts lesen können, ist wieder fraglich. Schon beginnt das Problem. Es wächst und wird peinlich, wenn wir die Errungenschaften der Jahrtausende unserer Erdenkultur abklopfen und fragen, was davon uns zum Ruhme gereicht. So betrachtet, herzlich wenig. Der Lehrsatz des Pythagoras wäre einzupacken. Die 10 Gebote sind unbedingt beizulegen. Aber da wieder ist schamhaft zu verschweigen, wie wenig wir uns durch die Generationen um diese gewaltige moralische Leistung der Menschheit geschert haben. Hat es Zweck, eine Probe des Pulvers anzubieten, das wir wohl erfanden, aber hauptsächlich zu Zwecken der Tötung verwandten? Soll man eine Auswahl der Weltpresse von heute einpacken? Oder Poesie? Aber auch da, wir werden Homer für uns sprechen lassen müssen. Denn alles seitdem ist nur brüchige Wiederholung mit halber poetischer Stimme. In diesem Aspekt erweist sich vieles als Firlefanz. An 400 Gramm wird die Menschheit gewogen. Und ach, schon erweist sich, dass wir so viel Muster von Wert kaum besitzen, um die Waagschale dieser Prüfung positiv zu belasten. Seien wir vorsichtig, ehe wir uns zeigen. Setzen wir uns lieber noch ein paar Jahrhunderte auf den moralischen Hosenboden, dass es im Kosmos schließlich nicht heißt, wir seien zu leicht befunden worden an einem Päckchen zum Mond.
So, jetzt darf der Gratulant aufstehen und ans Mikrofon treten. Bitte, Herr Korngiebel.
Halbzeit, Friedrich. Halbzeit, mein Junge. Und nun komm in die Kabine und mach mal Pause. Du, Berlins bester literarischer Mittelstürmer, der hin und wieder auch als kritischer Linksaußen ein zünftiges Tor schießt. Komm, mein Lieber. Es ist jetzt Mittag geworden. Die Sonne steht hoch am Himmel und das Leben beginnt mit 50. Ja, das ist eine Tatsache. Der Schleier der Maya wird etwas durchsichtiger. Wir können noch ein kleines Loch hineinbohren und durchlinsen und erlangen damit endlich und müheloser eine echte Objektivität. Eine realistische. Und, oh Trost, die Erde bekommt uns trotzdem wieder. Ja, Friedrich, weißt du eigentlich, wie lange wir uns schon kennen? Kannst du dich erinnern? Ach was, nichts weißt du. 1936. Du saßest hinter der Bühne des Kurfürstendamm-Theaters auf einem Schminktisch gehockt und lasest in einer wunderbaren alten Lederausgabe Georg Christoph Lichtenberg. Als Büchernarr wurde ich sofort auf diese Ausgabe neugierig. Aber auch auf den jungen Mann, der in der Nazizeit Lichtenberg las und gar kein Interesse für die Vorgänge auf der Bühne aufbrachte. Das war 1936 bei den Proben zu unserer kleinen Frau mit Ursula Grablei und Axel von Ambesser in den Hauptrollen. Werner Fink sollte den Diener spielen und man hat ihn engagiert, dass er mit eigenem Esprit diese verstaubten Rollentexte lebendigen sollte. Werner Fink ging kühn ans Werk, wie ein Turmspringer, mal im Salto Mortale sich überschlagend, mal eine halbe Schraube drehend, eine Offerte nach der anderen bietend, lustige und unsinnige. Aber der junge Mann las weiter. Erst als Fink, der laut Rolle Kaffee zu servieren hatte und der nun statt fröhliche Ostern in perfektem Jiddisch fröhliche Austern wünschte, lachte der junge Mann laut auf und las weiter. Das war aber auch das Einziehlachen 1936 am Kurfürstendamm-Theater. Als sich Fink fragte, wer ist denn das da hinter der Bühne, sagte er, das ist mein Bekannter, den habe ich mitgebracht. Also Friedrich, damals warst du schon ein guter Unbekannter von mir und wir grüßten uns auf der Straße. Als 1945 Theo Mühlen in der Passauer Straße 20 Leuten seine Wohnung zur Verfügung stellte, damit sie da Sitzungen abhalten konnten, um ihre tolldreiste Behauptung, sie seien ein neuer Sender, zu realisieren, warst du einer der 20 Pioniere. Erschreck nicht, Fritze. Ich gebrauche diese Vokabel nur, weil wir so angezogen waren. Ja, und dann kamen wir ins Gespräch. Pläne und Menschen. Und wir waren glücklich, dass Peter Suhrkamp aus dem KZ zurück war und so aktiv einstieg. Ein Mann, den wir beide verehrten und liebten und zu ihm trotzdem eine Distanz wahrten, wie zu einem geliebten Klassenlehrer. Gut, dass er da ist, sagte ich. Und du warst sehr nett zu mir, Friedrich, und sagtest, ich finde aber auch, dass es gut ist, dass Sie da sind. Und heute, Friedrich, hänge ich dir das, so wie die Inder es machen, um den Hals und gebe es dir zurück. Es ist gut, dass du da bist. Und es war immer gut, die ganzen 16 Jahre, dass du da warst. Und ich danke dir für die gute Zeit und Zusammenarbeit. Und nun komm, Friedrich. Wir wollen gewinnen. Zweite Halbzeit.
Der Glückwunsch Hans Korngiebels an Friedrich Luft. Verehrte Hörer, wir sind beinahe am Schluss unserer Sendung angelangt. Vielleicht glaubt der Jubilar nun aufatmen zu können. Wir aber waren der Meinung, dass er, der Kritiker, gerade an diesem Tage nicht ganz ungeschoren bleiben dürfte. Wir baten deshalb Elsa Wagner, Friedrich Luft ins Gebet eines strengen Interviews zu nehmen. Hier ist es.
Lieber Herr Luft, wir haben die Rollen getauscht. Vor ein paar Monaten haben Sie mir beim Fernsehen die Zunge gelöst, anlässlich meines Geburtstags. Heute bin ich diejenige, die an Sie Fragen richten möchte. Doch lassen Sie mich Ihnen vorher die schönsten und wärmsten Wünsche zu Ihrem 50. Geburtstag unterbreiten. Privat und beruflich soll es Ihnen gut gehen. Heute und immer da. Darf ich nach alter Theatersitte meine Wünsche mit einem intensiven Toi, Toi, Toi bekräftigen? Übrigens möchte ich noch einflechten, dass ich Sie für viel jünger gehalten habe. Ich hätte gedacht, 42 Jahre müssten Sie nun mittlerweile auch erreicht haben. Aber das hohe Alter von 50 Jahren hätte ich bei Ihnen nie vermutet. Es ist schrecklich. Durch die Presse kommt immer alles raus. Die Presse hängt alles an die große Glocke. Doch lassen Sie uns jetzt zum eigentlichen Zweck unserer Zusammenkunft schreiten. Gewähren Sie mir bitte einen Einblick in die Seele eines Theaterkritikers. Eins haben wir Schauspieler doch wohl mit den Kritikern gemein, die Theaterbesessenheit. Besessenheit, denke ich, ist die leitende Kraft. Unsere wie auch die ihre. Ohne Besessenheit sind wir aufgeschmissen. Darf ich jetzt ein paar Fragen an Sie richten. Wie beginnt die Laufbahn eines Theaterkritikers? In Ihrem Fall zum Beispiel, wollten Sie ursprünglich selbst aus Begeisterung fürs Theater Schauspieler werden? Oder haben Sie sich dann anders überlegt und vorgezogen, uns auf die Finger zu gucken? Darf ich Sie bitten, mir darüber einiges zu sagen?
Liebe und verehrte Frau Wagner, ich danke Ihnen vielmals für all die schönen Glückwünsche, die mich haben erröten lassen, denn es ist ja selten, dass einem Schauspieler einem ins Gesicht etwas Gutes sagt. Recht, recht vielen Dank. Aber um Ihre Frage gleich noch etwas verschämt zu beantworten, es gibt ja für den Kritiker, und das ist das Schöne an unserem Beruf und das ist vergleichsweise das Leichte an unserem Beruf, keine Karriere. Es gibt ja bei uns kein fortgehendes Studium. Es gibt ja für den Kritiker eigentlich keine Laufbahn und das ist für das preußische Karrieredenken etwas seltsam. Meine Eltern hatten mich nicht als Schauspieler gedacht, sondern sie hatten mich als Lehrer, als Pauker, wenn ich heute so sagen darf, angelegt. Daraus wurde aus verschiedenen Gründen nichts, teils aus Faulheit, teils aus politischen Gründen. Ich hatte schon immer das Theater geliebt und nun kam 1945 der Zufall, dass ich auf der Straße jemanden traf, nach 45, als ich arbeitslos, verhungert und heruntergekommen herumlief und sagte, du hast dich doch immer fürs Theater interessiert. Es ist an einer Zeitung, die jetzt gerade gegründet wird, eine Stelle frei. Willst du nicht mal versuchen, Theaterkritiker zu werden? Ich bin hingegangen, habe meine erste Kritik geschrieben und seitdem sitze ich Ihnen, wenn ich so sagen darf, kritisch auf dem Pelz. So wird man Kritiker.
Ah, interessant. Herr Luft, Kritiker sind doch auch nur Menschen.
Ja, stimmt.
Ist es schwer, wenn man als Kritiker unten im Parkett sitzt, ist es schwer, objektiv zu bleiben?
Es ist ungeheuer schwer. Es ist so schwer, dass man fast sich zum Grundsatz gemacht hat, ganz objektiv kann man nicht werden. Und ich glaube, der Wert eines Kritikers liegt zum Teil darin, wenigstens bilde ich mir das ein, dass er durchaus subjektiv ist, dass man durchaus seine eigene Meinung, sein eigenes Empfinden, seine eigene Begeisterung für das Theater durchschlagen fühlt. Aber er sollte am Ende doch versuchen, zu einer halbwegs objektiven Wertung zu kommen, obgleich Objektivität in Sachen der Künste, ich glaube, das wissen Sie genauso wie ich, obgleich Objektivität, volle Objektivität, Gottlob in Sachen der Künste nicht zu erreichen ist.
Stimmt, das ist auch meine Ansicht.
Wunderbar.
Das gibt es nicht. Wie ist es bei persönlicher Sympathie für bestimmte Künstler? Neigt man da eher zur Toleranz oder zur Strenge?
Ja, das ist eine etwas, wenn ich so sagen darf, hämische Frage, Frau Wagner. Es lässt sich nicht umgehen, dass man viele Schauspieler und zuweilen auch Schauspielerinnen persönlich kennenlernt, was subjektiv sehr angenehm ist, was mich in meinem Beruf aber immer etwas hindert.
Ah, es hindert mich, dass wir uns kennengelernt haben.
Nein, in diesem Falle nicht. Es hindert mich nur insofern, als man im Hinterkopf das leichte Gefühl und den leichten Gedanken jedes Mal hat. Nun, wenn du den oder die besonders lobst, so werden natürlich die anderen sagen, kein Wunder, der kennt die, der hat mit der ein Bier getrunken, der hat mit dem mal in irgendeiner Sommerfrische zusammengesessen. Diese Dinge machen einen sehr empfindlich und ich bedauere eigentlich die unter den Schauspielern, denen ich befreundet oder bekannt bin, immer etwas, denn denen sieht man wahrscheinlich aus dem eben genannten Grunde schärfer und strenger zu als den anderen.
Wenn Sie mich nächstens verreißen, werde ich mich damit trösten, dass Sie im Leben privat etwas für mich übrig haben.
Dann wissen Sie. Aber ich glaube, ich habe Sie, Frau Wagner, noch nie in meinem Leben verrissen.
Ich kann mich auch nicht besinnen.
Sehen Sie, wie schön.
So, aber jetzt weiter, wollen wir wieder ernst werden, nicht wahr? Was sind Ihre Beweggründe bei einem Verriss? Wollen Sie dem Betreffenden helfen oder wollen Sie ihn strafen?
Beides wahrscheinlich.
Oh.
Man verreist eigentlich nur aus, ich möchte einmal sagen, beleidigter Eifersucht. Man macht sich eine Vorstellung von dem Können eines Künstlers. Man macht sich die Vorstellung, wie ein Stück inszeniert sein müsste. Man vergleicht also den Wunschtraum, den man von einem Schauspieler, von einem Stück, von einer Inszenierung hat, mit dem, was man in Wirklichkeit nachher sieht. Und da kommt dann manchmal aus beleidigter Eifersucht eine gewisse Schärfe in die Feder, die ja aber wahrscheinlich sein muss und sein soll, wenn der Kritiker überhaupt seinen Namen verdient.
Ja. Aus Enttäuschung. Ich verstehe es.
Enttäuschte Liebe ist es.
Ja, und jetzt, lieber Herr Luft, etwas ganz Kniffliges.
Es war alles schon knifflig.
Aber jetzt kommt was besonders Kniffliges. Wie ist es, wenn Ihnen ein Kritiker etwas anhängt? Überlegen Sie sich dann, wie weit er Recht haben könnte? Oder halten Sie sich mehr an den Kritiker, der Sie bestätigt?
Ich glaube, und da würde mir interessant sein zu hören, was Sie über die Frage sagen. Ich lese mit viel mehr Interesse und Aufregung die Dinge, die einen eigentlich etwas verneinen, abstreichen oder einem Fehler vorhalten. Sehr positive Sachen langweilen ja im Grunde. Ich lese also, wenn über uns schon einmal was geschrieben, wir sind ja nicht in dem schrecklichen Stande der Schauspieler, die sofort immer kritisiert werden. Bei uns kommt es ja Gottlob seltener vor, dass Kritiker sich an uns reiben. Aber wenn über einen geschrieben wird, ich lese eigentlich mit größerem Interesse die Dinge, die negativ sind oder negativ scheinen und versuche daraus zu verstehen, wie man auf diesen Menschen überhaupt gewirkt hat, wie es dazu kam. Aber eben Gottlob, über unser einen wird ja eigentlich nur ganz selten geschrieben und es wird über einen nur geredet, wenn man einen so furchtbaren Tag erlebt wie jetzt mit einem 50. Geburtstag oder zu irgendwelchen hohen Ehrentagen, die sehr mieslich und schwierig sind.
Ich muss gestehen, Herr Luft, ich lese lieber Gutes, Bestätigendes über mich.
Das ist gut zu hören, Frau Wagner. Ich werde mich in Zukunft versuchen, daran zu halten.
So, Kritik üben und kritisiert werden sind zwei ganz verschiedene Standpunkte, die auch die Einstellung zu der Sache vollkommen verschieben. Aber in den paar Minuten hier können wir dieses Thema heute nicht erschöpfen. Und da Sie heute Geburtstag haben, will ich nicht zu tief in Ihrer Seele schürfen.
Ich danke Ihnen, Frau Wagner.
Zwischen Kritiker und Schauspieler ist Kritik ein heikles Thema. Ich lade Sie mal zum Tee ein, Herr Luft, wunderbar. Und dann besprechen wir das alles lang und breit, ohne Hemmungen. Heute weiß ich, dass die ganze Welt uns zuhört. Deswegen muss ich doch ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn Sie allein bei mir sind, dann treibe ich Sie in die Enge.
Wunderbar.
Auf bald.
Abgemacht.
Übrigens, Herr Luft, uns verbindet die Zahl 24. Auch mein Geburtstag ist an einem 24. des Monats. Die lumpigen paar Jahrzehnte, die uns trennen, sollen uns nicht hindern, durch dick und dünn zusammenzuhalten. In diesem Sinn nochmals allen Segen des Himmels über Sie. Und vielen Dank für Ihre liebenswürdige Beantwortung meiner neugierigen Fragen.
Ihnen, liebe Frau Wagner, liebe verehrte Frau Wagner, vielen Dank für dieses umgedrehte Interview.
Friedrich Luft, ein Kritiker, wird 50 Jahre alt. Sie hörten eine Sendung mit Feuilletons des Jubilars, gelesen von Herbert Stass und mit Beiträgen von Freunden und Opfern des Rezensenten. Redaktion Ruprecht Kurzrock.
Das war's für heute von den Archiven. Unser Thema, der 50. Geburtstag des Kritikers Friedrich Luft am 24. August 1961. Friedrich Luft, dem übrigens hier am RIAS-Gebäude, aus dem auch Deutschlandfunk Kultur bis heute sendet, eine Gedenkplatte gewidmet ist. Gleiche Zeit, gleiche Welle, gleiche Stelle. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich bin Isabella Kohler und zum Schluss wünscht Stevie Wonder unserem Jubilar ebenfalls Happy Birthday.